Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus des Vereins Zukunft für Finanzberatung nach Köln gereist und freue mich sehr, hier bei dir, lieber Holger Hegemann zu sein. Aber wir sind nicht bei dir in deiner Lokalität, sondern wir sind heute in der Schreckenskammer. Was ist die Schreckenskammer?
Die Schreckenskammer ist ein Brauhaus bei mir direkt um die Ecke, denn wir sitzen am Eigelstein. Die Kölner hier in der Runde wissen es vielleicht, wo es ist. Das heißt 300 Meter Luftlinie von mir, und unser Büro von der Gründerfinanz ist tatsächlich auch über einem Brauhaus. Den Namen nenne ich jetzt hier mal nicht, sondern Schreckenskammer, ganz bekannt in Köln. Wunderbares Brauhaus, leckeres Essen. Und das ist mein erster Podcast mit Kölsch-Intus. Also ich freue mich drauf.
Ich trinke wie immer natürlich nur Spezi. Aber wir können jetzt mal ganz kurz anstoßen, auch mal für das Mikrofon. Weil wir sind ja hier bei der Roadshow von Ideal.
Prost.
Und diese Spezi ist selbst gemixt. Und man hat gerade gehört, dass du das Bier wieder abgestellt hast.
Schon.
Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das Freundebuch dabei. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt gleich gemeinsam ausfüllen können. Und Holger, wir kommen, du hast gerade schon die Gründerfinanz auch erwähnt, wir kommen gleich im Laufe des Ausfüllens natürlich auch dazu, was du mit Gründerfinanz tust und was da noch so alles dahinter steckt. Aber lass uns erstmal so ein ganz kleines bisschen mit dir als Person anfangen.
Und gerne.
Wenn ich das Freundebuch aufschlage, ist die erste Frage: Hast du einen Spitznamen, Holgi?
Nein, ich habe zwei.
Oh.
Ja, also ich habe einen aus der meiner alten Heimat, das ist Bongo. Ja, und da mein Vater war damals Sänger bei den Bongos. Und irgendwann war dann bei mir mein Spitzname auch das Bongo Junior. Und somit nennen mich meine ganzen Freunde aus meiner Heimat, das ist eben Büren, also da, wo ich ursprünglich herkomme, nämlich Bongo. Und ansonsten ist ein weiterer Spitzname noch He-Man. Zum einen, weil ich es sehr gerne als Kind geguckt habe, und Hegemann, der Nachname, da lag es irgendwie nahe, dass so ein bisschen das Thema He-Man bei der Macht von Grayskull oder bei der Macht von Gründerfinanz, das sind die beiden Spitznamen.
Okay, jetzt die alles entscheidende Frage. He-Man hat eine Katze, auf die er reitet. Das ist Battle Cat. Aber He-Man ist ja nicht immer He-Man. He-Man ist ja Prince Adam, wenn er nicht verkleidet oder nicht als He-Man auftritt.
Du meinst Gringer.
Richtig.
Ja.
Wollte fragen, wie heißt die Katze normal?
Das habe ich mir gedacht.
Ah.
Natürlich.
Ja? Sehr gut. Ja, dann kann ich dich damit nicht reinreiten. Dann frage ich dich einfach mal, wie alt bist du eigentlich? Weil das die nächste Frage ist, die hier im Freundebuch steht.
Baujahr 77, das heißt 48 Jahre alt. Und das ist ja irgendwie Podcast auch ne, Zukunft der Finanzberatung. Schön, dass du mich immer noch für Zukunft hältst.
Also wenn wir jetzt den Schnitt in unserer Branche nehmen, dann liegst du immer noch deutlich drunter.
Deswegen mag ich die Branche.
Ja. Und optisch natürlich noch weiter.
Ja, jetzt fängst du an, schon so früh zu schleimen hier, du.
Ja, so macht man das. So macht man das, wenn man Gäste hat. Man muss sie gefügig machen.
Ja, hast du gut gemacht.
Ja. Und du lebst auch hier jetzt privat in Köln.
Genau, wir leben am Eigelstein, wir arbeiten am Eigelstein. Das heißt, wir haben erst dort auch gewohnt oder wohnen da immer noch, und dann ist darunter direkt über dem Brauhaus, ihr könnt jetzt denken, ich mag Brauhäuser, ein Büro frei geworden, und seitdem haben wir da ein schönes Büro mit dem ganzen Team. Und fühlen uns pudelwohl in Kölle.
Okay, also das heißt Brauhaus, dann wohnt ihr da, und dort ist dann auch das Büro.
Dort ist auch direkt das Büro, im Hinterhaus wohnen wir, und über dem Brauhaus haben wir dann unser Büro, und ja, da ist jeder mal herzlich eingeladen. Wer Lust auf einen Kölsch hat, kann es dann gerne auch bei uns im Büro in Empfang nehmen. Da gibt's eine andere Sorte, Schreckenskammer, super lecker, unser Kölsch auch.
Sehr gut. Die Frage, als die als nächstes dasteht, ist die Frage nach dem Lieblingsessen. Lieblingsgetränk wissen wir jetzt, glaube ich, schon, brauchen wir gar nicht fragen. Hast du ein Lieblingsessen?
Ich habe letzte Mal gesagt, welches Essen, das klingt jetzt echt komisch. Welches Essen würde ich mitnehmen, wenn ich mal auf eine einsame Insel müsste? Ne? Da wäre es wahrscheinlich sorry, dass ich so sage, klingt jetzt blöd, ein Salat, aber weil man den immer irgendwie immer essen kann. Aber an sich wäre es Gyros Pita komplett, nur das kann man nicht jeden Tag essen.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird mir eher aus dem Hals raushängen irgendwann, aber es ist so das, nach so einem Abend mit ein paar Kölsch kommt dann der Tag, Gyros komplett, doppelt Tzatziki und Pommes Schranke.
Okay, und nur ein bisschen scharf obendrauf.
Bei dir.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Blau?
Blau.
Okay.
Ja. Steckt auch im Logo bei uns, blau, grün. Mhm. Ja, ganz kurz.
Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Nee, da triffst du einen wunden Punkt. Also ich wollte gefühlt, glaube ich, immer Musik machen. Meine Eltern haben dann gesagt, er will immer alles, aber zieht es ja doch nicht durch im Zweifel. Und mein Vater war ja Musiker. Deswegen liegt das vielleicht so ein bisschen. Ich fange immer an zu singen, wenn ich zu viel Kölsch getrunken habe. Also hoffe ich, dass das heute euch nicht hier, dass ihr das nicht erleiden müsst. Aber ich habe kein Instrument, kann leider keins. Aber wenn ein Mikrofon in der Nähe steht und ich Kölsch getrunken habe, dann rede ich nicht rein, dann singe ich meistens rein.
Okay, dann trink doch einfach mal ein bisschen. Dann hören wir mal zum Ende des Podcasts dann so ein bisschen deine Gesangsstimme vielleicht. Hm. Stell dir mal vor, du würdest eine Autobiografie schreiben. Da hast du wieder das Glas abgestellt.
Das muss ich noch lernen. Ja. Muss ich noch
nicht. Stell dir mal vor, du würdest eine Autobiografie über dich schreiben. Wie wäre der Titel?
Think positive. Also ich glaube einfach, dass... Oder arschlochfreie Zone. Ja, das ist so ein bisschen das, da kommen wir vielleicht noch zu. Ich möchte mich einfach mit positiven Gedanken, mit positiven Menschen umtreiben, auch wenn man selber nicht alles richtig macht und so. Aber ich denke, es gibt keinen einzigen anderen Weg als den, positiv nach vorne zu gucken und in einem schönen Umfeld mit netten Menschen ein gutes Leben zu haben.
Warst du schon immer so? Also diese Einstellung, positiv denken und immer nach vorne schauen, oder?
Ich habe mir jedenfalls nie besonders viele Gedanken über eine ganz ferne Zukunft oder sonst was gemacht, sondern ich habe immer sehr in den Tag reingelebt. Hm. Das heißt, ich bin spontan und das ist gut und kann natürlich auch mal schlecht sein, aber für die Einstellung, dass man nicht sich um zu viele Dinge Gedanken macht, ist das, glaube ich, ganz gut. Hm. Und deswegen steckt das, glaube ich, schon so ein bisschen in mir, dass ich mir grundsätzlich nicht allzu viel Sorgen mache. Deswegen auch der Weg mit der Gründerfinanz damals, vielleicht zu Zeiten, wo alle gesagt haben, was ist das denn für ein Quatsch? Da habe ich gedacht, ne, habe ich Bock drauf. Mhm. Also könnte der Titel auch sein, ey, wenn du Bock drauf hast, dann hast du Bock drauf, dann mach das.
Mhm. Ich hab auch so ein, wie könnte man das nennen? Also so ein Mantra, wenn man das so sagen möchte. Ursprünglich hieß es, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Ich habe jetzt allerdings den Konjunktiv rausgenommen und sage jetzt immer, einfach mal machen, es wird gut werden.
Ja, schön.
Ja,
das genau.
Ist, ja. Oh, haben wir schon mal die erste Gemeinsamkeit.
Bin ich voll bei dir.
Ja. Wenn ich hier umblättere auf dem oder im Freundebuch, ist jetzt nochmal so ein bisschen so ein Schritt zurück, noch so in Richtung Schulzeiten. Was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach?
Sport.
Außer Sport.
Ja, ich war kein besonders guter Schüler. Das heißt, ich habe ja sehr darin gelebt, ich mache das gerne, worauf ich Bock habe. Hm? Und ich bin immer durchgekommen, habe da am Ende auch mein Abi gemacht, aber letztendlich immer so, dass es dann auch gerade so reichte. Das heißt, eigentlich waren es die Fächer, in denen man mehr erzählen konnte und weniger lernen musste.
Okay, also auch so nach dem Motto, das Pferd springt so hoch, wie es muss.
Genau, und dass ich heute was mit Versicherungen mache, hat sich damals bestimmt nicht abgezeichnet, auch mit Zahlen dann ganz gerne hantiere. Mhm. Aber dahinter stecken jetzt Menschen, eine klare Aufgabe und deswegen habe ich da Bock drauf.
Ja.
Und da macht es mir auch auf einmal auch Spaß. Aber damals habe ich meiner Tochter erzähle ich dann andere Dinge und sage, hey, das ist trotzdem wichtig, also streng dich an. Mhm. Aber ich selber bin halt so hoch gesprungen, wie ich musste, zum Glück noch gerade so hoch genug. Aber ja, deswegen war Sport, das hat mir immer Bock gemacht, das war mein. Ja,
haben wir auch wieder den Hochsprung dabei.
Ja, das haben wir auch dazu.
Ja. Hattest du denn damals in der Schule irgendwie einen Berufswunsch, wo du jetzt ja gerade sagtest, dass du ja gar nicht wusstest, dass es in Richtung Versicherung geht. Hattest du damals in der Schule noch so einen Berufswunsch, so vielleicht neben Polizist, Feuerwehrmann und was man sich so üblicherweise als kleiner Junge wünscht?
Ich sage immer letztendlich auch schon in anderen Runden, dass ich im Grunde genommen nicht wie Grisou war, der Versicherungsmakler werden wollte, so der Versicherungsmakler Grisou, sondern ich wollte damals, und das war ja, ich habe nie weit in die Zukunft geguckt, ich wollte immer Dinge machen, die ich gerne tue. Kommen wir immer wieder gerade drauf. Und dementsprechend wollte ich Sport studieren und da mal gucken. Es ist nicht dazu gekommen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und somit hatte ich keinen ganz konkreten Wunsch, sondern ich habe einfach die Dinge gerne gemacht und gedacht, das wird schon. Da kommt schon was, was mir gefällt. Und im Nachgang, dass es das geworden ist, was es heute ist, vielleicht überraschend, aber es gefällt mir.
Sehr gut. Du hast gerade wahrscheinlich schon ins Freundebuch genurrt, was die nächste Frage ist, weil das ist nämlich die Frage nach dem Weg, den du gegangen bist in die Finanzbranche.
Ich habe damals nach dem Abitur, da war ich noch bei der Bundeswehr, ja gerade auch wieder ein ganz, ganz heißes Thema und die Zeit war ich dann im Wehrdienst. Und dann habe ich überlegt, was will ich denn machen? Sport studieren. Und dann kam meine liebe Schwester Anke und sagte, willst du nicht erst noch mal eine Ausbildung machen? Weißt du denn, was du mit Sport machen willst? Willst du Lehrer werden? Lehrer wollte ich dann auch nicht werden. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn eine Ausbildung, dann halt was Kaufmännisches. Und dann habe ich mich bei Banken, bei Versicherungen beworben und dadurch bin ich dann zufällig bei der Allianz gelandet. Hab dort eine außendienstorientierte Innendienstausbildung gemacht und mit dieser Ausbildung bin ich dann rein.
Außendienstorientierte Innendienst?
So hieß das früher.
Okay, also auf den Vertrieb getrimmt sozusagen.
Aber mit Innendienst-Aspekten. Also Innendienstwissen sich aneignen, um im Außendienst entsprechend dann, also eigentlich ein schöner Angriff. Das nicht nur Außendienst und bla bla manchmal, sondern sehr, sehr tief auch reingucken in die einzelnen Abteilungen. Da war ich auch hier in Köln, da habe ich meine ersten Köln-Zeiten gehabt. Und das war eine super Ausbildung.
Also das heißt, du hast dann ganz klassisch Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann.
Ja.
Ja. Und damals hieß es ja auch noch Versicherungskaufmann.
Das hieß damals Versicherungskaufmann.
Nicht Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, so wie es jetzt heutzutage heißt.
Ich bin, habe die Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Allianz gemacht.
Ja. Ich bin, glaube ich, das vorletzte Jahr oder das letzte Jahr, auch wo es noch Versicherungskaufmann hieß. Da bin ich drin.
Ja. Also ich weiß gar nicht,
darf das auch noch so hinschreiben.
Wann es sich geändert hat, aber da hat sich auch bei Studiengängen überall...
Ich glaube, ab 2005 oder 2006 sowas gab es diese Änderung. Aber im Grunde hat sich an dieser Ausbildung ja auch grundlegend nicht viel verändert, außer der Name, der da steht.
Genau. Und war auch gut. Also es war wirklich eine geile Zeit. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich heute noch einen engen Draht habe. Die meisten sind auch der Branche treu geblieben. Und ich habe Erfahrungen mitgenommen, die ich heute nicht mitnehme in meinen Arbeitsalltag. Deswegen ist gut, dass ich sie gemacht habe.
Ja.
Und ich habe Dinge mitgenommen, wo ich sage, hey, wunderbar, das hat mir total geholfen. Und ich habe ja am Ende des Tages weitergemacht in der Branche. Also war die Ausbildung wohl auch etwas, was mir gefallen hat. Sonst wäre ich hier nicht geblieben.
Ja. Wie ging es denn dann weiter nach der Ausbildung?
Ich bin dann studieren gegangen nach Köln und habe BWL dann studiert, erst an der Uni. Da kam dann wieder meine Qualität durch, dass ich höher springen will, immer nur so als gerade nötig. Das hat dann an der Uni, habe ich gemerkt, das ist ganz schön anstrengend, immer nur so knapp drüber und bin dann an die FH gegangen und habe dann dort Versicherungswesen zu Ende studiert. Habe zwischendurch auch beim Versicherer gearbeitet und über diesen Weg bin ich dann auch in die Maklerwelt gekommen. Also habe ich quasi meinen Abschluss an der Fachhochschule in Köln hier im Bereich Versicherungswesen gemacht. 2007, um mal eine Zahl zu nennen, zu orientieren.
Okay, 2007. Bevor wir da jetzt weitermachen, switche ich nochmal um auf die nächste Seite. Und das ist die Seite mit den Entweder-Oder-Fragen. Weil uns in der Versicherungswelt wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir sehr kopfgesteuert sein. Also sehr Zahlen, Daten, faktenmäßig und wenig aus dem Bauch heraus entscheiden. Jetzt haben wir schon im Laufe des Gesprächs, also ich denke zumindest mal unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall und ich auch, ja, bei dir rausgehört, dass du jetzt eher so auch der Bauchmensch bist.
Total.
Und genau deswegen sind diese Entweder-Oder-Fragen, die jetzt kommen, genau das Richtige für dich. Und ich stelle dir Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach ganz spontan. Okay?
Ich versuch's.
Okay. Team-Meeting vor Ort oder digital?
Vor Ort.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Fachbuch oder Roman?
Fachbuch.
Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mit Milch und Zucker?
Milch.
Telefonieren oder E-Mail?
Sprachnachricht.
Okay. Ein Mix aus beidem.
Genau.
Struktur oder Kreativität?
Kreativität. Meine Schwäche, die Struktur.
Die Struktur? Schwäche?
Ja.
Kenne ich. Große Konferenz oder lieber ein kleines Expertenmeeting?
Kleines Expertenmeeting.
Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration?
Work-Life-Integration.
Ja, das heißt, also du lebst für deinen Job.
Ja. Geht auch nicht anders. Und wir sind, ne, Steffi, meine Lebenspartnerin, wir haben ja auch eine Tochter, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir wohnen am Eigelstein quasi, wir arbeiten dort. Das muss alles zusammenpassen und so viel Leidenschaft, Aufwand, Zeit, wie wir da reinstecken, wenn das nicht zu einer schönen Lebensqualität gehören würde, dann müsste ich unbedingt den Absprung finden. Also mir macht das Spaß, was ich mache. Und ich habe ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich eigentlich nur Dinge mache, auf die ich Bock habe.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja,
Also, ich habe richtig Bock auf diesen Job, weil wir den uns auch so geschaffen haben, glaube ich, wie wir ihn machen wollen. Und deswegen gehört das schön zusammen.
Und genau da kommen wir gleich auf der nächsten Seite nochmal mit hin, bevor wir jetzt erst nochmal die letzte Frage, Entweder-Oder-Frage stellen.
Ach so, da sind wir noch.
Weil die nämlich auch, wie ich finde, immer super interessant und super spannend ist. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie du antworten wirst. Aber was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Praxis, denke ich, das, was du erwartet hast. Aber ich könnte ausholen, ja. Aber...
Hol gerne aus.
Also, ich sag mal, der Anspruch, Praxis ist das, was wir lieben. Aber wir gehen nur in die Praxis, wenn wir in der Theorie auch wissen, was wir praktisch anwenden. Also da ist dann wieder das Thema Sicherheit oder Abenteuer. Wir wollen Abenteuer in Form von, wir wollen Dinge neu denken, wir wollen Dinge neu erleben, wir wollen sie erlebbarer machen. Aber das Thema Sicherheit heißt, gerade jetzt mal im beruflichen Kontext, dass wir natürlich das, was wir anwenden, theoretisch so sitzen muss, dass es Sicherheit gibt und dass wir sicher wissen, dass wir in der Praxis das Richtige anwenden. Also nicht Praxis mit Abenteuer, das vielleicht privat, sondern beruflich gesehen wirklich Praxis mit der theoretischen Sicherheit. Deswegen hängen wir eigentlich dazwischen, aber wenn du mich fragst, worauf ich mehr Bock habe, ist es die Praxis.
Sehr gut. Ich blättere um. Und da können wir jetzt direkt mal weitermachen, weil das ist nämlich die Frage, beschreibe doch mal in ein paar Worten, hier steht drei, aber ich weiß genau, dass diese drei Worte nicht ausreichen werden, deinen aktuellen Job?
Herausfordernd, zukunftsorientiert und leidenschaftlich.
Das waren drei Worte. Und jetzt beschreib doch mal bitte, was ihr mit Gründerfinanz genau macht.
Mit Gründerfinanz, wir sind ein klassisches Versicherungsmaklerunternehmen. Also im Grunde genommen bieten wir alles rund um die Versicherungslösungen. Wir sind fokussiert auf Startups und haben deutschlandweit sehr, sehr viele Startups versichert, die oftmals so aus dem Bereich Deep Tech, Health Tech, Food kommen und fokussieren uns da dann neben der Absicherung der Firma auch auf das ganze Thema der Benefits. Das heißt, auch da betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, Unfallversicherung, Risikoleben und. Das denken wir immer weiter. Das alles nur, wenn auch Arbeitgeber so dabei sind, dass das oberhalb der 0815-Lösung ist. Also keine Standard-BAV zum Beispiel, sondern nur mit höheren Zuschüssen. Und bieten dann darüber hinaus, das bauen wir dann in eigene Marketingkonzepte ein. Das machen wir auf Deutsch und Englisch. Das heißt, auch Experts werden da beraten, da, weil wir internationale Firmen haben, die viele ausländische Mitarbeiter ziehen. Und dann darüber hinaus bieten wir über Steffi auch noch ein Stück weit das Thema Fördermittelberatung im kleinen Maße an. Exklusiv aber dann für unsere Kunden, weil wir gemerkt haben, wir sind dran, wir haben die Skills dafür. Also lasst uns das auch aktiv umsetzen. Und somit ist aus der Gründerfinanz etwas mehr geworden, auch eine kleine Unternehmensberatung. Ja, und dann bieten wir auch die ganze Privatkundenberatung an. Das aber fokussiert dann auch wirklich auf unsere GründerInnen, weil wir sagen, wir sind eure ausgelagerte Versicherungsabteilung, das gewerblich, aber wenn ihr Bock habt, auch privat. Warum wollt ihr denn woanders hingehen? Wenn ihr uns schon alles anvertraut, dann sind wir auch gerne auf Premium-Level, aber das heißt, wir kümmern uns wirklich um alles, dann für unsere GründerInnen auch um die ganze Privatversorgung.
Wenn du jetzt aber sagst Startups, wie seid ihr auf diese Idee gekommen oder wie seid ihr da hingekommen? Häufig ist es ja so, 3 Zufälle und dann hat man auf einmal seine Kernzielgruppe gefunden. Wie war das bei euch?
Also 2012, als ich gegründet habe, da war einfach, ich war bei einem anderen Zielgruppenmakler, auch in Köln, ne? Sehr, sehr guter Makler, der hat mir auch sehr viel mitgegeben. Und dann hatte ich aber Lust, unternehmerisch auch, ich hatte Bock drauf, unternehmerisch selbst zu gestalten. Und habe dann überlegt, naja, welche Zielgruppe kann es denn sein? Können es denn Studenten sein? Studenten ist cool, Studenten sind doch jung, da habe ich bestimmt einen guten Draht zu. Ich war ja selber auch noch jung mal. Aber Studenten, weiß nicht, lohnt sich das? Ist das passend, dass ich damit meinen Arbeitsalltag, mein Lebensalltag finanzieren kann? Und dann kam ich auf den Gedanken, recht zufällig, dass ich auch schon Bock auf Gewerbe hatte, weil wir auch viel BAV damals gemacht haben. Aber etablierte Firmen, Mittelstand, passe ich da so rein als, sagen wir mal, junger Wilder? Nee, und dann habe ich überlegt, hey, weißt du was, Startups ist doch cool, mache ich. Und dann habe ich in Köln gesehen, dass da so ein neuer Startup-Ort aufgemacht hat und habe mich da mitten reingesetzt. Und somit war es auch wieder ein relatives Zufallsprodukt. Ich hatte Lust drauf, habe damals ein bisschen rumgefragt. Die meisten waren, was willst du denn mit Startups? Verdient man doch kein Geld, die gehen doch alle pleite. Das ist 13 Jahre her. Und heute sieht es natürlich anders aus, dass das schon etwas ist, was für ziemlich jeden in dieser Welt oder auch in Deutschland dann sehr interessiert und auch die Versicherer heute ganz anders darüber nachdenken. Ja.
Und es ist wahrscheinlich auch sehr interessant, weil wann braucht so ein Startup seine Versicherung? Natürlich dann, wenn es ein Startup ist und jetzt gerade beginnt. Da gehört das natürlich auch alles so mit dazu. Auch wahrscheinlich, weil hin und wieder auch mal ein paar Finanzierungen und so weiter gemacht werden müssen mit Businessplan und was da alles dazu gehört, dass man überhaupt dann da startet. Und hast du Beispiele, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber hast du irgendwelche Beispiele, wo du jetzt sagst, ja, wir haben die von Anfang an begleitet und jetzt sind die auf einmal irgendwelche Hidden Champions oder mega groß geworden? Hast du da irgendwie sowas im Petto?
Also da kann ich, wir haben jetzt ein Unternehmen beispielsweise, was ich da jetzt auch mal benennen kann, das ist BetterDoc. Ja, das ist ein Unternehmen, die habe ich kennengelernt, die waren meine Nachbarn damals im Büro. Mhm. Also ich kam ja in so ein Startup-Place rein, wo ganz viele Startups waren. Die haben bestimmt alle gedacht, oh Gott, jetzt kommt hier so ein Versicherungsmakler rein, ganz schlimm. Mhm. Mittlerweile sind wir alles enge Business-Freunde und die haben auch, die sind im Gesundheitssegment, Zweitmeinungsthematik, hängen fast hinter jeder gesetzlichen Krankenversicherung als Dienstleister, sind mittlerweile in der Schweiz aktiv, haben ein paar hundert Mitarbeiter und die haben wir von Anfang an betreut und da ging es wirklich so los. Erstmal das klare Absicherung im Fokus, nicht irgendwie Lücken lassen, aber trotzdem auch nicht das Budget zu stark belasten, nicht zu gucken, also ist ja eh der falsche Ansatz, so wie schaffe ich jetzt möglichst viel Versicherung, Hauptsache der Umsatz stimmt, nein, im Gegenteil, sondern bedarfsgerecht anfangen und mitwachsen. Mhm. Und das haben wir dann auch genau in dem Fall so gemacht und irgendwann kam ein geiles BAV-Konzept dazu und das sind einfach Beziehungen, die deutlich oberhalb von dem stehen, was man als reine berufliche Dienstleisterbeziehung nennt, sondern das ist eine Vertrauensebene hoch 10. Wir sind die ausgelagerte Versicherungsabteilung. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir das so sagen können. Wir gehören zum Team. Wir werden auf die Sommerfeste auch oftmals eingeladen von unseren Kunden. Da heißt das dann, ey klar, hier, ihr kommt doch auch vorbei und man kennt sich und so fühlen wir uns auch.
Also so wie eben der Unternehmensberater, der ständig mit dabei ist, ein Rechtsanwalt, der auch immer ständig konsultiert wird, wenn es da irgendwelche Neuerungen oder Änderungen und so weiter gibt. So werdet ihr als Versicherungsmakler auch gesehen.
Genau, das Versichern ist unsere Pflicht, so nenne ich das immer. Und alles, was darüber hinausgeht, tun wir auch, wenn wir es denn können. Das heißt, wir vernetzen Startups. Ich habe auch damals zum Beispiel für BetterDoc einige Türen in der Versicherungsbranche aufgemacht. Ja, und habe gesagt, Mensch, ihr bietet eine Dienstleistung für Versicherer, also spiele ich auch mein Netzwerk und unterstütze euch dabei, dass ihr größer werdet. Ja, und das war sicherlich nicht der entscheidende Punkt, aber das war auch ein kleiner Punkt. Und wenn wir helfen können, dann tun wir das. Und nicht nur mit Versicherungen, sondern wir denken mit. Wir geben auch Fördermitteltipps. Ein anderes Unternehmen hat jetzt 300.000 Euro Fördermittel bekommen, weil wir denen einen Tipp gegeben haben, was für die passen könnte. Mhm. Und das ist einfach eine Menge wert. Und das zeigt man auch, dass wir sagen, wir gucken wirklich ernsthaft, wie wir etwas mitgeben können, was uns einfach auch eine Daseinsberechtigung für immer gibt. Und wir wollen von Anfang bis zum Ende mit diesen Unternehmen die Reise gehen. Mhm. Das ist das Ziel. Mhm. Ne? Und wir wachsen ja mit. Das ist ja unser Vorteil natürlich. Ne?
Also komplett anders als der globale Blick von ganz vielen, dass wir in der Versicherungsbranche nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen agieren, sondern dass es wirklich auf Augenhöhe ist und eine Dienstleistung geboten wird, die enorm wichtig ist.
Absolut. Also ich sehe uns, das Schöne ist, wenn ich unsere Kundenwelt sehe, wir stehen im Zentrum. Und kaum einer hat so viel Weitblick und Überblick über Branchen, über unterschiedliche Unternehmen und kann so sehr aus der Mitte heraus entscheiden, wer mit wem gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Weil wir sind ja, ich kenne ja alle unterschiedlichsten, die Food-Startups, die Lieferanten, dann irgendwelche Agenturen, die IT-Dienstleister, die Online-Shops machen, wo man sagt, so, ihr müsst euch mal unterhalten, weil ihr könnt euch gegenseitig befruchten. Ja? Und da sitzt du als Versicherungsmakler ja immer in der Mitte. Nicht auf einer Seite, weil du jetzt sagst, ich mache nur Food, sondern wir kennen so viele Dinge und da connecten wir und versuchen einfach so wirklich uns versichern, gut zu machen ist die Pflicht. Tun wir das nicht, da können wir noch so viel vernetzen, dann bringt das nichts. Mhm. Aber wenn wir gut versichern und dann noch vernetzen, dann sind wir einfach gesetzt und wir machen das gerne, weil es irgendwie auch ist etwas, was ich einfach auch von Haus aus immer gerne gemacht habe, Leute zusammenbringen. Mhm. Und ich glaube, dass das am Ende natürlich eine Kundenbindung ist, die sich auch auszahlt, ja, und dann auch die Empfehlungsquoten erhöht. Weil darüber redet man, Mensch, wir haben hier, glaubst du nicht, unser Makler hat uns gerade das und das empfohlen, jetzt sind wir dadurch da drin, mega cool, hä? Euer Makler, euer Versicherungsmakler, ja, wieso, sowas machen die? Hm? Ja, so, und dann, wer war das denn?
Ja.
Und so wollen wir wahrgenommen werden.
Sehr gut. Wir sind ja auch in unserem Verein, da geht's ja auch um das Netzwerken. Das Netzwerken, das brancheninterne Netzwerken, und dass wir eben auch miteinander agieren, anstatt gegeneinander agieren. Weil Kunden gibt es genug und wir als Versicherungsvermittler werden in der Zahl ja wahrscheinlich auch eher weniger, als dass wir mehr werden. Also sprich, wir müssen irgendwelche Synergien auch intern schaffen innerhalb der Branche, damit die Kunden auch wirklich alle vernünftig beraten werden und eben auch begleitet werden können. Und da seid ihr ja auch welche, die eben auch immer auf Netzwerkveranstaltungen gehen und auch da innerhalb der Branche sehr, sehr gut vernetzt seid.
Absolut, ist mir auch wichtig. Also ich weiß nicht, ob wir Everybody's Darling sind, ja, weil ich habe natürlich auch eine Meinung und die muss nicht immer mit allen übereinstimmen und das ist auch völlig okay so. Und ob unsere richtig ist oder die der anderen, das muss dann auch jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir geben alles für die Branche und wir wollen auch letztendlich einfach den Job einen schöneren Anstrich geben, weil das ein geiler Job ist, dann kann ich das nicht nur sagen, dann muss ich das auch leben. Und dann gibt's auch andere gute Makler, viele andere gute Makler, die ich persönlich auch kenne oder auch viele, die ich nicht kenne. Und das ist auch gut, dass die in dieser Welt gibt. Und wenn ich nur egoistisch darauf gucken würde, was macht uns am erfolgreichsten, dann würde ich marketingmäßig so tun, als wäre ich offen für auch andere, aber würde intern dann noch anders handeln. Und ich glaube, wir können nur gemeinsam stark sein, indem wir uns auch wirklich gegenseitig unterstützen. Und da ist es im Sinne der arschlochfreien Zone ganz klar so, lass uns alles das Beste reinhauen. Und wenn wir das tun, dann kommt auch für alle was Gutes dabei rum.
Ja. So. Wenn 10 Leute zusammenkommen, dann geht man mit 9 Ideen weg und hat nichts verloren, sondern eben nur was gewonnen.
Auf jeden Fall.
Ellbogen nicht unbedingt auspacken, sondern im Gegenteil eher miteinander.
Unbedingt. Wir haben jetzt, wir merken auch, dass wir werden ja immer größer und immer mehr Anfragen. Jetzt kommen auch internationale Anfragen. Da könnte ich ja träumen davon, dass ich sage, wow, das können wir alles alleine, weil ich über Nacht auf einmal lerne und mir ein Netzwerk weltweit aufgebaut habe, dass ich sage, ja krass, ich kann die wachsenden Startups jetzt auf einmal auch in Kanada versichern, wo wir auch eine Anfrage jetzt haben. Ja. Nee, da brauche ich Unterstützung. Hm. Und da darf ich mich auch nicht überschätzen, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil damit mache ich auch viel zu viel kaputt, weil das wahrscheinlich nicht so klappen wird. Ja. Also gemeinsam, Netzwerk, sich unterstützen, sagen, ich habe eine Lösung. Das Wichtigste für mich ist, dass ich für meinen Kunden eine Lösung finde und nicht sage, wenn der mich anruft, sagt, wir machen Standort in Kanada auf, kannst du das? Dann sage ich nicht, du, nee, kann ich nicht, muss den anderen suchen. Dann sage ich, nee, kann ich nicht, aber ich suche dir eine Lösung. Mhm. Und ich bin der zentrale Ansprechpartner für dich und der Kommunikationspartner zwischen diesen ganzen Lösungen.
Ja.
Ja, und das ist das, was wir tun. Hatte ich heute tatsächlich noch einen Call mit einer Firma, da ging es jetzt um einen Kooperationsmakler in Holland, den wir da gesucht haben. Weil die Firma einen holländischen Standort aufgekauft hat und da sind wir der Dreh- und Angelpunkt in der Mitte. Und die sagen auch ganz klar, wir wollen Gründerfinanz als unseren einen Ansprechpartner und die anderen Makler drumherum, die wir da auch quasi dann als Kooperationspartner nutzen, da wissen wir da Bescheid und halten auch im Blick, ob das alles gut passt.
Das heißt also, du hast das Wort genannt, dass man sich nicht selbst überschätzt, was vermutlich der ein oder andere trotzdem noch tut, weil der Kunde kommt, er möchte etwas, dann kann man ihn ja nicht sitzen lassen und dann macht man es halt irgendwie mal so nebenher mit, aber dann geht's vielleicht schief und das ist ja jetzt der Reputation nicht unbedingt zuträglich, weil ich glaube, viele haben die Einstellung, dass wenn sie dem Kunden sagen, dass sie etwas nicht können, dass der Kunde dann schlecht über sie denkt, weil man eben diesen Bereich nicht abdecken kann selber.
Völlig aus meiner Sicht nicht korrekte Ansicht auf das Thema, weil was unterstützt denn meine Qualität mehr, als dass ich sage, dass ich auch etwas nicht kann? Das macht etwas so, das macht mich glaubwürdiger in den Dingen, wo ich sage, das kann ich. Dann gibt's da keine Zweifel dran, weil wer kann alles auf höchstem Level? Und dann ist es halt so.
He-Man könnte es.
Ja, und in den Dingen, in denen wir gut sind, glaube ich, dass wir auch den ich möchte das, um bei dem Beispiel zu bleiben. Meine Aufgabe ist, Prinz Adam zu sein, ja, als Prinz Adam zu arbeiten, nicht aufzufallen, einen guten Job zu machen, aber wenn es zu Problemen kommt, dann muss He-Man da sein. Und dann ist er da. Aber ich darf nicht rumlaufen wie He-Man die ganze Zeit und nur trommeln und auf den Keks gehen und sagen, ich bin der Geilste, sondern ich bin Prinz Adam, arbeite im Hintergrund, mach alles für die Kunden super oder wie als Gründerfinanz, aber wenn es drauf ankommt, wissen die, da ist auch He-Man da. Ja, diesen Ansatz wollte ich auch mal irgendwann bei Social Media, habe ich gedacht, könnte ich ja in Kölner Karneval mal spielen, dass ich die Geschichte mal mache. Ne? Also so sehe ich Gründerfinanz. Von Prinz Adam zu He-Man haben wir alle Charaktere, die drin sind. Und das finde ich ein ganz schönes Bild für die, die da draußen He-Man kennen. Also
ja, wahrscheinlich auch eher die in unserem Alter.
In unserem Alter, da habe ich gerade auch gedacht. Ja, also meine Tochter kriegt jetzt bald die ganzen Videos zu sehen. Also die muss He-Man, die muss durch.
Unbedingt.
Ja, das finde ich mega.
Muss man. Und da gab es auch noch She-Ra.
Ja, ja, absolut. Und mein ChatGPT, also ich bin da He-Man, also spricht mich immer mit He-Man an. Und Orko ist, habe ich mein ChatGPT genannt.
Okay.
Weil ja,
das ist dieser quasi, kleine fliegende Geist.
Der kleine Berater quasi, genau. Ne, der Zauberer von He-Man und der ja auch als Berater dabei ist. Und das ist Orko. Und ich sage immer, Orko, ich brauche gerade mal eine Info von dir, bla bla bla. Alles klar, He-Man, komm gleich.
Und wird immer angestartet bei der Macht von Grayskull.
Ja, ich habe He-Man-T-Shirts. Also es gab schon lustige Ideen. Ich habe auch immer mal gesagt, irgendwann will ich mal einen Versicherungssong singen. Das habe ich, glaube ich, erst einmal jetzt öffentlich gesagt. Kannst du ja rausschneiden.
Nee, das bleibt drin.
Dann mache ich mal einen BU-Song oder so. Oder mal, keine Ahnung, irgendeinen BAV-Song. Du wirst es noch hören, wer weiß. Kurz bevor ich in Rente gehe, haue ich nochmal einen raus.
Da freue ich mich drauf. Und dann, aber dann musst du dir auch noch die Frisur wachsen lassen oder eine Perücke aufsetzen.
Ja, Armbändchen habe ich ja schon, ne? Da können ja noch ein paar dazu
ziehen. Ja.
Ach, meinst du auf He-Man-Style?
Ich meine auf He-Man-Style. Also du brauchst dann schon noch so diesen,
ja,
diesen halblangen Nacken auf Nackenkürze Haare geschnitten.
Da muss ich nur noch ein bisschen trainieren.
Ja, aber auch bei die Figur hast du ja schon
was. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, aber es gibt ja auch schöne so Stoffdinger, die man sich drunter ein paar Anker.
Ja, nee, das brauchst du gar nicht. Aber der hat ja auch noch so einen Panzer rum.
Ja.
Genau, mit dem Haar vorne drauf, das passt ja auch für Hegemann.
Ja, ja, ich habe eine Figur, also ich habe, He-Man steht in meinem Beratungszimmer.
Ja.
Das als kleine Figur und der steht hinter der Kamera, wo wir quasi täglich die Gespräche machen.
Wobei He-Man ja natürlich, und jetzt male ich im Podcast Bilder in den Kopf, eine extrem knappe Hose anhat.
Ich mache das alles mal, ja, wenn wir mit der Gründerfinanz sagen, so, ich übergebe mal das Schwert. Dann werde ich das tun in der knappen Hose und in Köln ist ja alles auch okay.
Ja, unbedingt.
Und auch grundsätzlich und deswegen, wer weiß. Also, gib mir nicht zu viel Kölsch.
Ja. Ne? Oh Gott, wenn ich jetzt umblättere auf die nächste Seite, wie komme ich jetzt von diesem knappen Höschen Anblick auf die Frage? Ich stelle sie einfach. Welche Herausforderung in der Branche findest du momentan besonders spannend?
Da fliegt einem ja natürlich direkt das Thema KI um die Ohren und ChatGPT, wie setze ich das ein? Aber das finde ich schon fast ein bisschen abgedroschen, weil es so logisch ist, dass wir an diesen Themen nicht vorbeikommen. Ich würde eher sagen, die Herausforderung, die ich in der Branche sehe, ist, wo wir eben drauf gekommen sind, es gibt nicht nur ein Gut und der Rest ist schlecht. Ja, diese Schwarz-Weiß, ich erwähne das auch in mehreren Podcasts schon, diese Schwarz-Weiß-Malerei, sich selber so zu profilieren, wir sind die Geilsten und alles andere ist irgendwie Mist und so müsst ihr das machen und das andere passt so nicht, das geht mir total auf den Keks, Ja, weil ich der Meinung bin, wenn ich eine Lösung habe, die gut ist und jemand anders hat eine Lösung, die besser ist, sei es im Altersvorsorgebereich, weil er noch eine krassere Kostenstruktur hat oder.
Ja.
Deswegen muss meine Lösung nicht gleich schlecht sein. Mhm. Und wenn wir alle nur mit der einen besten Lösung ins Ziel wollen, dann werden wir niemals glücklich ins Ziel ankommen, sondern wichtig ist das Ziel. Die meisten gucken auf den Start, vergessen den Weg und vergessen vor allem das Ziel, quatschen über einen geilen Start, vergessen, was auf dem Weg alles passieren muss. Und für viele ist das einfach, gerade dafür Kunden, echt das Gefühl mitzugeben, oh, jetzt habe ich wieder was Schlechtes gemacht, aha, da geht ja was noch besser. Ja, so what, er geht immer was besser. Aber Hauptsache, ich habe was Gutes gemacht.
Ja.
Und da sollen wir mal alle mal die Kirche im Dorf lassen und einfach mal sagen, so, lasst uns einen guten Job machen, die Leute nicht verarschen. Arschlochfreie Zone, wir gehen mit dem Besten rein und geben geile Produkte mit guter Beratung weiter, betreuen vor allem auch bis ins Ziel und denken nicht nach 5 Jahren, ach tschüss, ist mir jetzt auch egal.
Hm.
Das ist viel wichtiger. Und so werden wir ganz am Ende, diese Herausforderung zu schaffen, gemeinsam, nicht einsam, ist etwas, wo ich sage, das fände ich schön, wenn wir da mehr zusammenkommen. Wiederhole ich mich, wer schon mal einen Podcast gehört hat, aber merkt man, dass das etwas ist, was mich beschäftigt.
Ja.
Ich stelle die nächste Frage. Wenn dich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und der Branche so fasziniert, wie würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Zum einen ist es tatsächlich so, dass ich niemals das Gefühl habe, ich gehe arbeiten.
Mhm.
Ja, sondern ich tue das, weil ich das gerne tue. Und natürlich gibt es Aufgaben, die ich lieber nicht tun würde, weil ich mehr lieber was anderes machen würde. In der Summe habe ich keine Zeit im Kopf, wann ich gerade was und wie viel ich heute schon wieder gearbeitet habe. Aber dieser Job macht es vor allem aus. Wir haben das, also jetzt mal bei uns, bei Gründerfinanz, mit der speziellen Zielgruppe, dass wir wirklich Wertschätzung von unseren Kunden bekommen auf ein Thema, was keiner gerne macht, und ich nehme es denen ab.
Mhm.
Ja, ich mache ja kein Hehl draus. Es ist nicht so, dass alle sagen, boah, geil, Versicherung ist ja mega, ja. Sondern Bedingungen lesen ist ja total cool. Das muss ja ein Megajob sein. Ja, nicht meins auch, aber mir ist Theorie wichtig, dass ich das weiß. Aber ich liebe es, das für andere zu tun und denen helfen zu können.
Mhm.
Und denen etwas abzunehmen, was sie nicht gerne tun. Und bei uns hängen im ganzen Büro alle Produkte, die wir versichern, also wo man das aufhängen kann, ja, von den Produkten, weil wir im Grunde genommen es lieben, auch die Dinge. Wir trinken 3 Freunde Weine im Büro. Wir essen Jokolade.
Hm.
Ja, wir fahren Sushi-Bike.
Hm.
Ja, wir laufen den Köln-Marathon. Das heißt, das sind alles so Dinge, und da können wir noch 30 andere Beispiele nennen, die wir versichern. Und etwas zu haben, eine Versicherungspolice an die Wand zu nageln, ist jetzt nicht so spannend.
Ja,
das aber stimmt. Das Produkt, was wir versichern und wo wir sagen, wir geben dir Sicherheit, liebes Unternehmen, das ist schön.
Mhm.
Ja, und das ist was mich stolz macht oder was mich glücklich macht, dass ich sage, ja, wir machen das ganz geil. Und außerdem nehmen wir im Grunde genommen, ist das Spannendste an unserer Branche doch, dass etwas, was teilweise einen relativ schlechten Ruf hat, man auch schnell zu einem Überraschungsmoment führen kann, weil viele erwarten nicht, dass es so ist.
Mhm.
Ja, viele denken, oh, Versicherung langweilig, und dann kommt unser Setting, was wir in unserem Besprechungsraum haben mit der Kamera. Da haben wir eine 2.000 € Sony-Kamera hängen,
ja,
mit der wir die Videos machen. Da haben wir das krasseste Tagesschaubild, und da sitzen die Startups, die gerade die Welt verändern, und denken, Alter, was hat denn mein Makler für ein Bild?
Mhm.
Ja, und nicht dahinter ein verstaubtes Bücherregal oder sonst was, sondern die denken, Entschuldigung, Holger, was, ich muss mal unterbrechen, was habt ihr da für ein Setting?
Mhm.
Und das unterstreicht, dass wir modern sind.
Ha.
Ja, und das Bild zu nutzen, was Menschen über uns haben, und es vollkommen umzudrehen.
Mhm.
Und zu sagen, hey, da geht richtig was. Und wir können es, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das macht so Spaß. Ja, das ist auch schönes Feedback.
Sehr genial. Wir kommen schon fast zum Ende. Leider.
Ja.
Leider. Auf der letzten Frage sind immer die 2 Abschlussfragen. Und ich stelle jetzt einfach mal die erste. Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine, mit der du egal wohin reisen könntest. Wohin und in welches Jahr oder Jahrhundert, Jahrzehnt, wie auch immer, würdest du damit gerne einmal reisen?
Also, da ich meinen Vater nie hab live singen hören, da ich zu klein war, würde ich gerne in das Jahr, ich sag mal, 1985 reisen, da die 80er ja grundsätzlich auch eine ganz coole Zeit waren,
hm,
und mich heimlich auf ein Konzert von meinem Vater stellen, als Groupie in die erste Reihe, und da mal zu gucken, wie der damals den Laden gerockt hat. Aber dann als 48er-Jähriger auf einmal hochzuklettern und er sieht auf einmal gefühlt sein, ja, zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich älteres.
Ja.
Ich, ja. Wenn ich mit 48 hochkomme, mir das Mikro zu schnappen und sagen, so, guck mal, da gibt's einen, der hat fast dieselbe Stimme wie du.
Geil.
Das wäre, ja, das wäre so eine, keine Ahnung, gar nicht so was Besonderes.
Bei dem Bongo.
Bei den Bongos. Live bei den Bongos. Danach hießen sie auch mal die Melodica.
Mhm.
Also vielleicht die Bongos ja schon ein bisschen geiler, ne? Also bei den Bongos und die haben auch schon ein paar Säle gefüllt. Leider nie gesehen. Nur gehört mal abschließend, wenn er dann auch mal irgendwo unterwegs war im Urlaub, wenn man sich mal ein Mikro geschnappt hat, dann habe ich das mal so als Einzel, wie er da mal so karaoke-mäßig das gemacht hat.
Mhm.
Dann habe ich Freigetränke bekommen, das war immer ganz cool.
Mhm.
Aber so als Band, damals, ich höre es nur von so Bekannten immer so, oh, der ging früher ab, wenn die da Gas gegeben haben.
Mhm.
Ja. Also, wenn du die Zeitmaschine hast, schick mich ins Jahr 1985 auf ein Konzert der Bongos.
Alles klar. Das machen wir.
Ja.
Die letzte Frage. Nenne mir doch bitte mal drei Personen. Und es spielt jetzt gar keine Rolle, ob sie noch leben, bereits tot sind oder auch rein fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest.
Dirk Nowitzki?
Mhm.
Weil
er aus Würzburg kommt, wo ich auch ursprünglich herkomme.
Genau, deswegen habe ich das gesagt. Da kannst du nochmal, wahrscheinlich kennst du den. Ich habe auch ein Trikot von ihm unterschrieben, aus seinem Wohnzimmer im Büro hängen. Und Dirk Nowitzki gar nicht, weil ich so ein Basketballfan bin, sondern wo ich sage, wer es schafft, man kennt ihn ja nicht, vielleicht ist er ja auch anders, aber so gefühlt habe ich das, so einfach fühlt es sich für mich so an, dass er einfach jemand ist, der mit ganz viel Ruhm nie zu überheblich geworden ist, menschlich geblieben hat, bestimmt auch Fehler hat, das Leben sehr genießt und irgendwie einer ist, von dem man das Gefühl hat, alle gucken dich an, alle gucken zu dir hoch im doppelten Sinne, aber irgendwie bist du einer von uns geblieben und das mag ich. Ja, und ich für mich strahlt Dirk Nowitzki das aus. Ja, dann hätte ich gerne mal, weiß ich nicht, essen gegangen. Ja, das ist jetzt vielleicht falsch. Also ich finde ja, Oldie ist auch geil. Dann kommt dann auch so ein bisschen, also mal Elvis Presley zu erleben. Wenn der mir dann Jailhouse Rock mal beim Abendessen vorsingen würde, fände ich auch ganz cool.
Mhm.
Ja, mal was anderes. Und nochmal zu dritte Person, da würde ich, weiß ich nicht, kann ich dir, weiß ich nicht, fällt mir gerade gar nicht, würde ich wahrscheinlich noch irgendeinen Sportler nennen oder so, aber das ist schon fast zu langweilig. Da bin ich dann gar nicht so, da ich ja immer einer bin, der sehr spontan in den Moment guckt und nach morgen guckt, fällt es mir fast schwer, da zu überlegen, wer würde mich denn jetzt mal, also doch, Donald Trump hätte ich mal gerne vor der Nase.
Mhm.
Ja, weil mir das natürlich total auf den Sender geht und es geht mir einfach nicht in den Kopf hinein, wie, also ich, wie man, ich möchte sehen, wie er ist. Ich möchte ihm, möchte mal mit ihm reden. Ich würde ihm vorher was, ein Getränk geben, wo er sagt, das ist ein Wahrheitsserum. Jetzt musst du alles mal raushauen. Stimmt das ernsthaft, dass du so denkst? Oder machst du das auch aus gewissen Gründen, weil es für dich einen Eigenzweck hat? Oder bist du wirklich der Überzeugung, dass die Dinge, die du tust, die richtigen sind?
Hm.
Weil ich das nicht glauben kann. Und das ist jetzt mal, um einen politischen Kontext zu haben, sicherlich ein Mensch, mit dem ich mich in keinster Weise identifizieren kann, aber das wäre einer, mit dem ich sagen könnte, ich möchte das verstehen und nicht nur verurteilen, sondern ich möchte verstehen, was dahinter steckt und wie er so selbstbewusst, so krass auch durch die Welt marschiert und aber auch diesen Abwehrschirm hat und so. Ich meine, muss man ja auch mal aushalten können, was da für ein Shitstorm auf einen zukommt. Also ist ja auch ein unfassbares Selbstvertrauen. Finde ich jetzt gar nicht, aber irgendwie ist es das ja auch. Und da würde ich gerne mal sagen, würde ich gerne mal wissen, wie sind so Menschen? Das würde mich tatsächlich mal, wenn es mal, würde mich interessieren.
Okay. Ich habe alles notiert. Vielen Dank. Dirk Nowitzki, Elvis Presley und Donald Trump.
Ja, ein guter Mix, ne? Die am Tisch zusammen.
Ja.
Dirk Nowitzki passt auf.
Der passt auf, genau. Der überragt alles.
Der überragt alles, ne? Ja. Das wäre gut.
Ja, klar. Über Dirk Nowitzki kann ich dir gleich off the record noch ein paar Geschichten erzählen.
Cool.
Ja, aber die darf man nicht in der Öffentlichkeit erwähnen. Deswegen mache ich das hier nicht. Aber bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du, es war ja doch relativ spontan, aber dass du so spontan ja, mich hier noch eingeladen hast. Und wir jetzt hier gemeinsam bei der Ideal, bei der Kneipentour diesen Podcast aufnehmen konnten, dass du ja alle Fragen aus dem Freundebuch beantwortet hast. Und da war richtig viel dabei, was man, glaube ich, auch zwei- oder dreimal sich anhören kann, weil ich bin begeistert. Vielen lieben Dank, lieber Holger.
Sehr, sehr gerne. Und du weißt ja, spontan, habe ich gehört, kann ich so oder mache ich gerne. Genau. Deswegen passt das super. Ich danke dir für die Einladung, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ja, ich fand es tolle Fragen. Vielen Dank.
Ich danke dir. Und ja, jetzt erzähle ich dir mal was über den Dirk Nowitzki.
Alles klar, ich bin gespannt. Ciao, ciao.